Hallo liebe Studieninteressierte. Willkommen zu unserem Podcast Studienwahl 2020. Mein Name ist Friedrich Arndt von der Zentralen Studienberatung der Universität Freiburg. Ich führe in diesen Podcast-Folgen Gespräche mit spannenden Lehrenden aus ganz unterschiedlichen Fächern der Uni Freiburg. Herzlich willkommen zu dieser Folge des Podcasts Studienwahl 2020. Mein heutiger Gesprächspartner ist Klaus Baumann. Er ist Professor an der Theologischen Fakultät und dort Direktor des Arbeitsbereichs Caritaswissenschaft und christliche Sozialarbeit. Studiert hat er nicht nur Theologie in Freiburg und Rom, sondern auch Psychologie. Er war und ist neben wissenschaftlicher und priesterlicher Tätigkeit auch als Psychotherapeut tätig. Herr Baumann, herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Bereitschaft zum Gespräch.
Gerne.
Ich möchte zu Beginn mit einer ganz persönlichen Frage beginnen, nämlich, wie kommen Sie in Ihrer Arbeit eigentlich mit der ungewöhnlichen Situation in diesem Jahr zurecht? Wie ist das im Kontakt zu Studierenden, zu Kolleginnen und Kollegen?
Ja, es ist wirklich eine ungewöhnliche Situation. Üblicherweise lege ich großen Wert darauf, auch an der Universität präsent zu sein, auch insbesondere an der Fakultät bereit zu stehen für Begegnungen oder kurzfristig erreichbar zu sein. Mhm. Das Ganze ändert sich oder hat sich geändert durch die Corona-Pandemie und die Maßnahmen, die einzugrenzen. Ich verstehe sehr gut, dass wir möglichst zu Hause bleiben sollen, wie alle anderen auch. Und dadurch sind die Kontaktnahmen insbesondere auf Telefon und immer mehr auch auf Videokonferenzen jetzt eingestellt. Mhm. Ich muss sagen, dass am Anfang hatte es einen gewissen Reiz, aber immer mehr wird es auch anstrengend. Also es wird auch versucht, sozusagen möglichst viel ein- und aufzuholen durch die digitalen Formate. Und zugleich ist es doch etwas, es bleibt irritierend, dass die physische Präsenz so reduziert ist. Mhm. Also es macht auch Gespräche anders, wenn man sich gegenüber sitzt oder gegenüber steht, miteinander kurz Gespräche auf dem Gang halten kann und einander sieht, Gestik, Mimik, einfach so einander wahrnimmt. Und im digitalen Format ist es doch erheblich anders. Das ist übrigens auch so bei Psychotherapien, die auch digital durchgeführt werden können. Ich halte das für ein sehr künstliches Format, das manchen Elementen der Psychotherapie sozusagen nicht sonderlich gut bekommt, finde ich. Aber das ist ein anderes Thema.
Ich frage jetzt mal ganz antizyklisch zu Ihrer Antwort. Sehen Sie denn auch positive Aspekte an den aktuellen Umständen?
Oh ja, da sehe ich eine ganze Menge. Im Scherz habe ich gesagt, dass es sozusagen Mitte März zu diesem Shutdown kam, zu so starker Besinnung und zu so starker Verlangsamung unseres Lebens hätte die damals laufende Fastenzeit von sich aus nie geführt. Mhm. Also es war eine enorme Maßnahme, die uns sehr gebremst hat und ein Stück weit, glaube ich, alle Menschen ein Stück weit auf sich selber zurückgeworfen hat, um zu gucken, was ist denn jetzt los? Und es hat nicht gereicht, sich einfach nur zu schütteln und zu sagen, so, jetzt mache ich halt einfach weiter, sondern durch die Länge der Situation, die ja doch schon einige Zeit andauert, glaube ich, haben viele auch die Gelegenheit gehabt, mich eingeschlossen, einfach zu schauen, was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Wie schnell gehen viele Vorgänge und wie gut tut es uns eigentlich, uns auch einmal wirklich so ausbremsen zu lassen, wenn ich auch weiß, dass dies vielleicht individuell wie Luxus sich anhört, denn im Blick auf die Gesamtgesellschaft und die Wirtschaft und die Situation in den Schulen und Universitäten und anderen Bereichen der Gesellschaft ist natürlich nicht möglich, dass wir ständig nur sozusagen gebremst handeln. Die Frage ist allerdings, ob wir nicht eine bekömmlichere Geschwindigkeit in unser Leben bekommen können, oder Momente haben, in denen wir neu schauen, was mache ich eigentlich gerade? Und ist es alles so wichtig, was sich da alles so wichtig nach vorne schiebt? Denn die Pandemie hat doch vieles jetzt relativiert.
Ja, ich stelle mir vor, dass Sie sicherlich auch einige Freunde und Bekannte haben, die priesterlich tätig sind. Hören Sie das auch aus Gemeinden, dass das im Moment großes Thema ist?
Es kommt darauf an, was Sie meinen mit das. Also ich wirke selber mit in Pfarreien. Das habe ich immer getan, auch immer neben meiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Und es ist mir auch wichtig, da präsent zu sein. Und da, also in dem Bereich, in dem ich hineinhören konnte, sowohl hier direkt in den Gemeinden, in denen ich mithelfe, wie auch von Kollegen, da ist auch eine große Irritation da. Vieles, was normalerweise kirchliches Leben ausmacht, so zumindest im Blick auf das äußere Erscheinungsbild, scheint sozusagen ersatzlos gestrichen gewesen zu sein. Also viele Gottesdienste waren einfach nicht mehr möglich. Es war nicht möglich, zusammenzukommen, gemeinsam zu beten, zu singen, den Gottesdienst zu halten, Glauben zu feiern oder auch sich auszutauschen. Mhm. Das hat vieles im konventionellen Gemeindeleben der Kirchen verändert. Gleichzeitig, und Sie haben ja vorhin mein Fach genannt, muss ich sagen, von enormer Präsenz im Stillen, im Hintergrund oder auch in der Gestaltung der Pandemie waren natürlich die ganzen Dienste und Einrichtungen, die mit der sozialen Sendung der Kirche im Gesundheits- und Sozialwesen zu tun haben.
Ja.
Die Krankenhäuser haben einen tollen Job gemacht, die vielen Altenheime und Pflegeheime, die Frauen und Männer, die dort tätig sind, tagtäglich, die man sonst kaum wahrnimmt. Man hat gemerkt, wie enorm wichtig deren Arbeit ist und wie natürlich auch diese Realitäten in Krankenhäusern und Pflegeheimen und anderen Diensten und Einrichtungen, denken wir an die Obdachlosenhilfe, denken wir auch an Einrichtungen der Behindertenhilfe, wie stark die sowohl von den Profis der sozialen Arbeit und des Gesundheitswesens auch im kirchlichen Dienst leben, als auch wie wichtig das freiwillige Engagement vieler ist, die das tun, sozusagen aus eigenen Stücken sich kümmern um andere, die dies aber in der Pandemie so nicht mehr konnten. Und wie stark unsere Gesellschaft genau auch von solchem Engagement für andere im Freiwilligendienst auch lebt. Und wie kostbar das ist für beide Seiten, sowohl die, die sich engagieren, wie auch die, für die sie sich engagieren.
Sie haben sich ja auch sehr viel mit Ethik aus theologischer Perspektive beschäftigt. Es ist immer so ein bisschen traurig, dass besonders in Krisenzeiten Ethiker stärker befragt werden. Und das mache ich auch jetzt. Viele erleben die Krise ja auch als eine Zeit der Verunsicherung, auch der Überforderung. Ein bisschen kommen viele Entwicklungen, die wir ohnehin erleben, einfach nochmal verstärkt zusammen. Verletzlichkeit, Planungsunsicherheit, auch Probleme der Isolation und sozialer Ungleichheit. Deswegen nochmal genauer nachgefragt, welche Perspektiven sind aus Ihrer fachlichen Sicht wichtig für diese Fragen?
Es hängt schon eng damit zusammen, was Sie unter Ethik verstehen. Das eine sind, also ein Feld der Ethik sind ja Normen und Normbegründungen. Ein anderes Feld der Ethik, das mir von großer Bedeutung ist, ist die Reflexion auf das Ethos oder auf die Art, das Leben zu führen, nicht primär im normativen Sinne, sondern in der Frage, worauf kommt es mir im Leben an? Was möchte ich realisieren? Oder was sollten wir auch gemeinsam realisieren, damit das Leben gelingt, dass Menschen gefördert werden in ihren Potenzialen, dass die Ressourcen, von denen wir leben, nicht ausgebeutet werden, sondern auch künftigen Generationen für ein glückliches Leben zur Verfügung stehen können und so weiter. Also was sind auch Lebensstilfragen, die jetzt nicht im engeren Sinne oder im engsten Sinne normativ zu stellen und zu beantworten sind, sondern wo es auch um Orientierung geht, gerade wenn vieles zerbricht oder wenn vieles wackelt. Was hilft mir zu einer flexiblen Balance im Leben? Wie bin ich präsent und kann nächste Schritte gehen? Habe ich Perspektiven, die mich tragen und auch Halt in dem ich verwurzelt sein kann, in einer Weise, dass ich sozusagen auch fliegen kann. Ja, Sie kennen dieses Bild von Wurzeln haben, um dann fliegen zu können. Und ich denke, das sind Fragen, die auch den Ethiker und die Ethikerin beschäftigen, über die Frage einfach nur des Dürfens und Sollens oder Müssens hinweg. Also wenn es in einer öffentlichen Debatte drum ging, als ein Politiker sagte, wir müssen weg von den Verboten zu den Geboten, da hielt ich das ziemlich für naiv in der Wortwahl. Es geht tatsächlich um Perspektiven, wie leben wir so miteinander, damit wir unsere Freiheit verantwortlich gestalten. Da braucht es dann Normen, aber auch in der Perspektive, dass das Leben gelingen kann miteinander, dass wir in der Gesellschaft eine positive Atmosphäre haben und nicht so sehr eine Frage der Verbots- und Gebotshaltung.
Und ja, das sind natürlich, verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Und da denke ich, ist diese Verlangsamung, die wir aktuell erlebt haben, zusammen mit den Nachhaltigkeitsfragen, die sich kurz zuvor ja ganz wunderbar in der Fridays for Future und ähnlichen Bewegungen aufgedrängt haben, jetzt finde ich wirklich eine Chance. Ja, also dass auch in der Wirtschaft neue Fragen gestellt werden, etwa Fragen nach nachhaltiger Wirtschaft, die nicht so sehr auf Profit, sondern auf Not-for-Profit-Modelle setzt, die bekömmlicher sind für unsere Welt, in der wir nolens volens leben, und zwar so, wie sie ist und nicht nur so, wie wir sie uns meinen, unterjochen zu können.
Das ist ganz interessant und das ist vielleicht auch für die HörerInnen dieses Gesprächs interessant, dass auch in vielen anderen Gesprächen, die ich geführt habe, durch die Fächer hinweg diese Hoffnung immer wieder Ausdruck verliehen wurde. Mhm. Das finde ich ganz spannend, dass man sozusagen nicht nur die professionellen Ethiker, wie unter anderem Sie, in diese Richtung gucken, sondern dass diese Krise auch gesellschaftlich sehr breit als eine Chance verstanden wird in diese Richtung.
Das ist auch meine Hoffnung. Es gibt natürlich nicht nur eine Tendenz, es gibt viele Tendenzen und es gibt natürlich auch Ermüdungserscheinungen innerhalb der Pandemie. Viele sind auch sehr gestresst. Es wird manchen wird sozusagen der Boden unter den Füßen weggezogen. Viele bisherige Selbstverständlichkeiten gelten nicht mehr. Und ich glaube schon, also dass wir es uns nicht zu leicht machen dürfen mit der Rede von der Chance. Aber wir dürfen sie uns auch nicht verstellen lassen. Ja, also es gilt, den Blick für die gesamte Realität neugierig offen zu halten. Das halte ich übrigens auch für eine wissenschaftliche Perspektive, neugierig zu sein und hören zu wollen, erkennen zu wollen, auch viele Perspektiven bereitwillig aufnehmen zu wollen, nicht nur die eigene zu sehen.
Das ist für mich das perfekte Stichwort, die Neugierde, zu einem Fragenkomplex, den ich für diesen Podcast sehr, sehr wichtig finde, nämlich die Studienentscheidung. Diejenigen, für die ich diese Gespräche aufzeichne, das sind ja besonders diejenigen, die gerade darüber nachdenken, ob und falls ja, was sie studieren wollen. Sie haben selbst ja Theologie studiert und sich im Anschluss dann entschlossen, auch noch Psychologie zu studieren. Was waren für Sie damals die wichtigsten Faktoren, die Sie zu diesen Entschlüssen geführt haben?
Ja, das ist natürlich auch eine sehr persönliche Frage, die allerdings auch unmittelbar wiederum dann eben mit dem Studieren zu tun hat. Also ich bin dankbar dafür, ich kann auch sagen, ich bin Gott dankbar dafür, dass ich sehr breit interessiert bin, sehr neugierig auf vieles. Und da fiel mir die Studienentscheidung zunächst mal nicht leicht. Mir war jedenfalls klar, ich will etwas tun und studieren, wovon ich den Eindruck habe, ich brenne dafür. Es ist echt interessant für mich. Es hat auch mit mir selber zu tun. Ich kann da hoffentlich auch etwas bewirken. Da war dann die Theologie eigentlich nicht die erste Wahl. Es kam aber hinzu, dass ich auch interessiert war und neugierig dafür, weil es ja auch um eine Lebensentscheidung ging. Zumindest hatte ich das Gefühl mit knapp 18, 19 Jahren, ich stelle schon Weichen für meine nächsten Jahre. Vor etwas über 35 Jahren war die Perspektive auch, das kann auch eben tatsächlich eine Weichenstellung fürs Leben sein. Ja. Mir war auch wichtig, neugierig und, wie soll ich sagen, tiefer bohrend, auch meine, würde ich sagen mal, meine persönlichen Glaubens- oder religiösen Erfahrungen zu vertiefen. Und zwar in einer Weise, die nüchtern und vernünftig ist und nicht irgendwie sozusagen nur begeistert. Also ich war sehr gerne in der kirchlichen Jugendarbeit tätig. Ich habe da viele schöne Erfahrungen gemacht und mir gingen da natürlich auch Fragen auf, die für mich bedeuteten, was will ich insgesamt mit meinem Leben? Was will möglicherweise auch Gott von mir in meinem Leben? Was ist sinnvoll? Wofür habe ich Potenziale? Wo kann ich mich einbringen? Und da gehörte diese religiöse Seite auch meiner Jugend dazu, dass ich da mit Neugier dran wollte. Und dann hatte ich das Gefühl, also die Fragen, die sollte ich auf jeden Fall klären. Die sollte ich auch im Studium klären. Hält das, was ich da mit mir selber erlebt habe, hält es auch so eine nüchterne Befassung im Studium mit aus? Wie sieht es denn insgesamt aus mit diesem ganzen Feld von Theologie, Kirche, Glaube? Mhm. Hat es Zukunft? Hat es für mich persönlich Zukunft? Und das, wovon ich selber auch begeistert war als Jugendlicher, nämlich, was können wir auch aus dem Glauben heraus in der Welt mitgestalten, dem wollte ich mehr nachgehen. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass ich nach einigen Semestern Theologie dann auch was anderes studiere, aber ich muss sagen, in meiner Neugier wurde ich bestätigt, das ist mein Ding, da mache ich weiter.
War denn bei dieser ersten Wahl die Psychologie schon unter den Wettbewerbern sozusagen zur Theologie?
Unter den Wettbewerbern war zuerst Medizin. Das war tatsächlich ein ganz starkes Movens und sowas wie Biochemie. Eigentlich bin ich ziemlich stark naturwissenschaftlich geprägt gewesen, was vielleicht auch manchmal überraschend ist, aber es hat sich dann auch dann für die Psychologie als sehr gut erwiesen, in der Richtung interessiert und neugierig zu sein. Die Psychologie, insbesondere dann auch mit Psychotherapieausbildung, die kam, wie soll ich sagen, also die war nicht aus dem Horizont, aber es wäre, wenn ich zuerst etwas hätte wählen sollen, wären es die genannten Fächer gewesen. Und da war ich auch nah dran. Ich hatte auch einen Studienplatz für Medizin, habe mich da aber doch, weil ich dachte, ich muss mein Ding klären, mich für die Theologie entschieden. Die Psychologie kam dann tatsächlich unmittelbar nach der Priesterweihe als eine Möglichkeit, ich glaube schon, meine Kompetenzen auszuweiten und zu verbessern in diesem Feld, in dem es auch darum geht, Menschen in schwierigen Krisen oder Lebensfragen besser auch als Gesprächspartner oder Therapeut zur Seite zu stehen.
Wenn Sie sich vorstellen, Sie würden heute in der aktuellen Situation ein Studium auswählen und beginnen wollen, hätten Sie da andere Kriterien oder weitere Kriterien und Aspekte, die für Ihre Entscheidung wichtig wären? Oder glauben Sie, das wären sicherlich wieder ganz ähnliche wie diejenigen, die ich damals hatte?
Also ich weiß natürlich nicht, wie ich heute als 18- bis 20-Jähriger ticken würde. Klar. Denn die vergangenen Jahrzehnte waren ja höchst spannend und auch etwas anders als die der 70er und 80er Jahre oder späten 60er, in denen sozusagen ich mit der Schule begonnen habe und so weiter. Worauf ich hoffentlich heute auch achten würde, ist die Frage, wofür brenne ich oder was interessiert mich wirklich? Und zwar in einer Weise, die auch nützlich ist für andere. Wo kann ich in unserer heutigen Gesellschaft und gerne auch in unserer Kirche heute etwas dazu beitragen, dass es auch für andere schön ist oder nützlich, was ich beitragen kann. Also was führt weiter? Nicht nur für mich selber. Es geht, das ist nicht, also es ist natürlich ein gewisser Luxus, wenn ich sage, das ist nicht nur Frage, womit verdiene ich mein Geld, sondern was will ich wirklich Sinnvolles in meinem Leben verwirklichen, beruflich? Mhm. Und meine Neugier, also ich sollte schon auch neugierig sein auf das, was ich studiere. Also wie kann ich da mehr Kompetenzen entwickeln, sei dies im Feld der Naturwissenschaft, damit es eine Naturwissenschaft und Forschung wird, die den Menschen, der Gesellschaft und der Schöpfung dient oder der Welt, in der wir leben, damit es nachhaltig wird in einem guten Sinne. Oder wie könnte ich auch im Feld der Wirtschaft studieren, damit ich mitwirke an einer Wirtschaft, die nicht primär den Profit im Vordergrund hat, sondern wo die Wirtschaft ein Instrument ist für andere Ziele, die uns Menschen wichtig sind und der Gesellschaft. Oder eben auch in der Theologie. Und ich glaube, das wird mich heute weiterhin reizen. Es ist so spannend. Wie kann ich Vernunft und Glauben miteinander balancieren? Wie spielen die zusammen? Was gab es für spannende Entwicklungen von Fragen der Philosophie und der Theologie in der Geschichte? Was haben die möglicherweise bis heute für Auswirkungen? Und insbesondere, wie kann die Kirche oder die Gemeinschaft derer, die an Gott glauben, die an Jesus Christus glauben, auch heute in der Welt ein Segen sein und mitwirken daran, dass diese Gesellschaft und Welt auch ein Stück weit humaner gestaltet wird? Solche Fragen würden mich auch heute sehr interessieren. Und meine Frage wäre, was ist mein Platz darin? Ja, und da müsste ich sagen, ich darf mich nicht vor mir selber drücken. Ja, und ich glaube, manchmal tut man das. Es gibt auch Studiengangswahl, in denen man diesen Fragen nicht genug vielleicht manchmal nachgeht, sondern erstmal sagt, ich mache jetzt mal was, was sozusagen eine sichere Nummer ist.
Ja, das ist sehr spannend. Ich höre da stark raus und das macht auch nochmal einen Bogen zum Anfang unseres Gespräches, den Ratschlag, sich nicht vor den ethischen Fragen im Sinne eines Ethos zu verstecken. Ja. Also den Fragen, was wäre denn ein gutes Leben für mich? Ja. Und wie könnte ich meine Qualitäten denn sowohl eben nicht nur für meine eigene Neugier auch, aber eben auch dafür einsetzen, um zu fragen, was könnte mein Beitrag in dieser Welt sein?
Ja. Da fühle ich mich sehr verstanden. Also das, und ich glaube, die meisten jungen Menschen, die vor einer Studienwahl stehen, die sind notgedrungen auch vor diese Frage gestellt. Und ich finde es toll, wo die Frage auch ernst genommen wird. Also was ist wirklich mein Ding oder wo gehe ich Spuren nach, wo ich merke, da schlägt mein Herz höher, das begeistert mich, das interessiert mich richtig. Zugleich verbunden mit der Frage, eben, was kann ich dafür auch wirklich für unsere Welt, für unsere Zeit oder für die Zukunft mitgestalten? Und zwar in einem tatsächlich ethisch verantworteten Sinn. Damit ist Ethos eben nicht nur gemeint im Sinne von, was darf ich und was darf ich nicht, sondern vor allem, was hilft es dazu mit, dass Menschen glücklicher werden, dass sie eine Lebensgrundlage haben, dass Not gelindert wird. Ja, also ich meine, in unserer Wohlstandsgesellschaft, in der wir große Gruppen haben, denen es sehr gut geht, ist es doch, meine ich, doch auch ein wichtiges Anliegen, wie können wir mithelfen, dass möglichst jeder mitgenommen wird, möglichst alle mitgenommen werden. Und davon, von dem wunderbaren Reichtum unserer Welt auf eine nachhaltige Weise partizipieren, selbstbestimmt daran teilhaben, und wir einander zutrauen, dass wir alle füreinander wirklich was Gutes bewirken können. Ich glaube, dieses Zutrauen, so ein Vertrauen auf auch die Güte im Menschen, die sollten wir zuallererst bei uns selber pflegen und gucken, dass wir mitbauen daran.
Für mich klingt das sehr rund. Als letzte Frage möchte ich noch eine stellen, die ich mich Ihnen als Theologen vielleicht gar nicht zu stellen recht getraue. Sind Sie denn zuversichtlich, dass das in diese Richtung gehen könnte, dass die Gesellschaft auch aus diesem sehr ungewöhnlichen Krisenjahr aktuell herausgehen könnte in eine Richtung, die eben wieder stärker auch am anderen orientiert ist, stärker an der Bewahrung der Schöpfung interessiert ist? Haben Sie da Hoffnung?
Hoffnung habe ich in jedem Fall. Ich will sie allerdings auch realistisch erden. Ich sehe nicht über die Frustrationen hinweg, die es gibt. Mhm. Es gibt auch eine Menge Unmut. Es gibt eine große Reizbarkeit. Und ich glaube, damit die Zuversicht und die Hoffnung Realität werden, braucht es eben auch Akteurinnen und Akteure, die bereit sind, sich einzusetzen, die nicht sagen, sie sind besser als andere, aber sie wollen, dass es besser wird. Mhm. Ja, wo wir sagen, ich weiß, wofür ich mich einsetzen will. Und es geht mir nicht darum, mich ständig sozusagen unzufrieden zu erleben. Wenn ich mich ständig unzufrieden erlebe, zu fragen, was ist eigentlich auch möglicherweise bei mir Grund dafür, dass ich so unzufrieden bin? Warum erwarte ich immer nur für anderen, dass sie für meine Zufriedenheit sorgen? Oder sollte ich nicht eher gucken, könnte ich auch neue Weichen stellen in meinem Leben, meine Kräfte anders einsetzen, auch andere Prioritäten setzen im Leben, sodass ich auch mit mir und meinem Umfeld zufriedener werden kann? Und was kann ich dazu beitragen? Und ich glaube, das ist nicht einfach. Also die Rede von der Krise als Chance hat ja auf der Rückseite immer auch eben die Seite, dass eine Krise einem schaden wird auf Dauer. Ja, und ich glaube nicht, dass wir es wissen, wir Menschen, auch ich selber, wir sind nicht aus einem Guss. Und erst recht nicht, wenn wir in größeren Gruppen und Gesellschaft, in Massenphänomenen, können wir sehen, dass manches auch manchmal kippen kann. Also sehen wir etwa die Unruhen gestern Abend in Stuttgart. Mhm. Das zeigt ja auch, welches hohe Maß an Gereiztheit und Aggressionsbereitschaft es gibt. Zumal dann, wenn man in der Gereiztheit versucht, es eventuell mit Rauschmitteln zu unterdrücken, dann wird es nicht besser. Und die Frage ist, glaube ich schon, und das ist meine Zuversicht, dass wir das positiv beantworten, wie stark sind die Kräfte, die sagen, ich will was, ich hab Lust, etwas zu tun für andere und darin auch mein eigenes Glück zu finden. Ja. Und ich glaube, diese Orientierung, die braucht immer auch Menschen, die da dafür bereit sind, sich einzusetzen, möglicherweise eben auch zu studieren, warum nicht Theologie zu studieren, und darin auch die soziale Sendung der Kirche und von Theologie überhaupt stärker voranzubringen, auch für unsere Gesellschaft und Welt heute.
Ja, danke für diese sehr differenzierte Antwort. Und überhaupt möchte ich mich bei Ihnen bedanken für das für mich sehr spannende Gespräch. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke in Ihre Gedanken.
Danke, Herr Arndt, sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie mich gefragt haben. Und ich hoffe, dass es ein sinnvoller Beitrag wird. Gerne können Sie auch hinzufügen, dass Studieninteressierte, wenn die es möchten, auch gerne Kontakt mit mir aufnehmen wollen, sollten sie etwas vertiefen wollen.
Ganz wunderbar. Das werden noch alle HörerInnen gehört haben. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich viel Interesse beim Hören. Bis zur nächsten Folge.